Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephata, das ist, werde geöffnet. Und zugleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurden gelöst. Und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen redend. Herr Jesus, wir beten heute Morgen, dass wir dein Handeln an diesem Mann verstehen. Und dass wir auch erkennen, Herr, was du vielleicht an uns tun möchtest. Und dort, wo innerlich auch unsere Ohren zu taub sind, wo wir uns einfach an so viele Dinge gewöhnt haben, einfach weil wir es immer wieder hören, aber es nicht dort ankommt, wo es sein soll, wo es hin soll, beten wir um Gnade, dass du uns an diesen Punkt bringst, dich mehr und besser zu erkennen, dich zu sehen. Amen. Wie, so habe ich es genannt, Jesus, wie wir ihn im Dienen an anderen nachahmen können. Jesus, wie wir ihn im Dienst an anderen nachahmen können. Ein nachahmungswürdiger Heilungsdienst, so könnte man es auch nennen. Ihr Lieben, in diesem Text, es geht nicht unbedingt darum, dass wir lernen, Wunder zu tun, wie Jesus. Jesus hätte mit einem Fingerschnips Wunder tun können, auch an diesem Mann. Aber er geht bewusst einen Weg mit diesem Mann. Und diesen Weg sich anzuschauen, daraus können wir einiges lernen. Wenn wir auch effektiv lernen wollen, Menschen zu dienen und auf das Wichtigste hinzuführen. Und da können wir auch einiges an Methodik von Jesus selbst lernen. Und das ist spannend. Das ist spannend. Wie können wir das vollbringen, was Jesus vollbracht hat, in der Begegnung mit bedürftigen Menschen und ihnen helfen, effektiv helfen, das Wichtigste zu entdecken? Was braucht es? Was braucht es dazu? Und ihr Lieben, was dieses Wunder auch deutlich macht, ist, Wunder sind nicht das Wichtigste. Wir müssen keine Wunder tun und trotzdem können wir Menschen das Wichtigste geben, mitgeben. Wie können wir von Jesus und von seiner Art zu dienen hier an dieser Stelle lernen? Und bevor wir dort einsteigen, möchte ich erstmal auf Besonderheiten im Text, damit wir auch erstmal einen Bezug zu dieser Geschichte bekommen, drei Besonderheiten hinweisen, dass wir den Kontext auch ein bisschen besser erfassen und auch die Bedeutung dieses Textes, den Inhalt. Ja. Erst einmal, ihr Lieben, ist wichtig darauf hinzuweisen, Jesus ist weiter geografisch in heidnischen Gebieten unterwegs. Wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnern könnt aus dem Markus-Evangelium, dort haben wir Jesus in Tyrus gesehen, wo er die syrophönizische Frau antraf, die ihn so bedrängt hat und gesagt hat, hilf mir, hilf mir, hilf mir, und sie nicht aufgehört hat, bis sie Jesus endlich an den Punkt gebracht, dass er ihr half. Und dann heißt es in Markus 7, 31, und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa. Der Text erweckt den Eindruck, um das mal hier auf der Karte zu zeigen, also erst einmal Israel, ja? Hier unten das Tote Meer, der See von Galiläa. Hier unten ist eigentlich das Gebiet, wo wir dann am Ende im Markus-Evangelium sein werden, nämlich das Gebiet in Jerusalem, wo Jesus dann gekreuzigt werden wird. Aber dort, wir haben ja schon oft gesagt, dort, wo Jesus unglaublich gern oder was eigentlich sein Lieblingsgebiet war, war hier der See von Galiläa. Da unterwegs zu sein. Da war er viel. Und der Galiläische See, der grenzt auf der einen Seite an jüdisches Gebiet, aber auch an heidnisches Gebiet. Und Jesus hat beide Seiten besucht. Und jetzt sehen wir ihn zum zweiten Mal im Markus-Evangelium, dass er in nicht-jüdisches Territorium eindringt. Er ging nach Tyrus nach diesem Konflikt mit den Pharisäern über das, was rein und was unrein ist, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Und jetzt heißt es, es hört sich nach dem Text an, als ob sein Zielgebiet, das Zehn-Städte-Gebiet, das es hier Dekapolis ist, am See von Galiläa, also das grenzt hier unten am Südosten, am Galiläischen See an. Eigenartig, wie der Text das beschreibt. Denn er sagt, er geht nach Sidon letztlich, um nach Dekapolis zu kommen. Warum geht er nicht direkt nach Dekapolis? Man merkt, wie Jesus sich bewusst die ganze Zeit hier im heidnischen Gebiet aufhalten wird und einen ganz großen Bogen macht. Das sind wahrscheinlich weit über 100 Kilometer, die Jesus hier zu Fuß unterwegs ist. Alleine die Strecke von Tyrus nach Sidon sind 30 bis 35 Kilometer. Das ist so, als ob ich sagen würde, ich habe vor, nach Rom zu fahren. Ralf verlässt heute Kaiserslautern, um über Berlin nach Rom zu fahren. So beschreibt uns Markus hier das, was Jesus tut. Und seine Jünger sind die ganze Zeit dabei. Ich glaube, das war wichtig für seine Jünger. Dass Jesus hier, dass er jetzt zum zweiten Mal so lange in nicht jüdischem Territorium unterwegs ist, um seine Jünger vorzubereiten. Hier wird eines Tages eure Mission stattfinden. Und für die erste Gemeinde war das wichtig, zu wissen, Jesus war zwar überwiegend für die Juden da, aber seine Mission, sein Blick war größer. Können wir uns vorstellen, wie wichtig das war für die ersten Christen, das zu lesen oder mitzubekommen. Das Zweite, ihr Lieben, hier nochmal, damit ihr es besser sehen könnt, genau, Tyrus, Sidon und dann irgendwie den Weg hier zurück, hier unten an den See von Galiläa, um das einmal nochmal in etwas größerer Form zu zeigen. Das Zweite, was wir sehen, wichtig ist, das ist Sondergut. Diese Geschichte heute Morgen im Markus-Evangelium ist Sondergut. Was heißt Sondergut? Wir haben 4 Evangelien und nur Markus beschreibt uns, erzählt uns diese Geschichte. Und das ist deswegen so erstaunlich, weil Markus das kürzeste Evangelium ist. Und fast alles, was Markus erzählt, wird irgendwo in einem anderen Evangelium wieder aufgegriffen, oft noch detaillierter weiter erklärt und beschrieben und mehr in Details entfaltet. Von daher sehen wir nicht allzu viel Sondergut. Es kommt immer wieder mal, aber dass es mal erscheint in dem kürzesten Evangelium, das ist was Besonderes. Also sollten wir bewusst auch hier hinhören. Warum erzählt uns Markus diese Geschichte? Das Dritte, ihr Lieben, diese Begebenheit ist vorbereitend für das spätere Bekenntnis der Jünger, das kommen wird in Kapitel 8, wo Jesus sie dann fragen wird, wer sagt ihr, wer ich bin? Ihr Lieben, alles, was wir bisher im Markus-Evangelium uns angeschaut haben, von Kapitel 1 bis Kapitel 7 bis Kapitel 8, dreht sich alles um eine einzige Frage, um welche? Sehr gut, da hat einer aufgepasst. Unser Paja, sehr gut. Wer ist Jesus? Das ist die Frage, die Markus der ganzen Zeit hinterhergeht. Wer ist Jesus? Und die Jünger können diese Frage bis jetzt nicht beantworten, nicht zufriedenstellend. Obwohl sie schon lange mit Jesus unterwegs sind. So viel gesehen und so viel erlebt haben. In Markus 6 und 7, wo Jesus sich langsam zurückzieht, und beginnt seine Jünger mehr zu schulen. Da sehen wir die Speisung der 5000. Und dann nach der Speisung der 5000 hat Jesus sie vorausgeschickt, gesagt, fahrt ihr vor, ich entlasse noch die Leute. Und dann kommt Jesus nachts hinterher, während sie auf dem See von Genezareth im Boot unterwegs sind. Und er geht über das Wasser und gibt ihnen dort eine göttliche Offenbarung, eine Erscheinung von sich selbst. Und dann heißt es dort, sie waren durch die Vermehrung der Brote nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz ist verhärtet. Ihr Herz war verhärtet. Dass sie nicht verstanden haben, wer ist Jesus? Und sie kämpfen bis jetzt mit dieser Frage. Und die Frage, mit der Jesus sich beschäftigt, ist, wie kann ich denn meinen Jüngern helfen, dass sie endlich verstehen, wer ich bin? meinen Jüngern, nicht den Fremden, meinen Jüngern, die ganze Zeit mit mir unterwegs sind, wie kann ich ihnen helfen, dass das endlich ankommt? Und so dient diese Geschichte auch mit dazu als Botschaft für die eigenen Jünger Jesu. Ich muss eure inneren Ohren öffnen, damit ihr richtig hört. Eure Ohren müssen auch geöffnet werden, dass ihr hört und erkennen könnt, wer ich bin. Und das, ihr Lieben, landet dann in dem Höhepunkt später in Markus 8, den Versen 27 bis 30, wo Jesus dann fragt, wer sagt ihr denn jetzt, wer ich bin? Und dann schafft es ein Jünger, das richtige Bekenntnis zu bringen. Petrus, du bist der Christus. Du bist der, auf den unsere Väter seit Generationen warten. Du bist die Erfüllung. Du bist es. Du bist der eine. Und in diesem Sinne ist dieses Heilungswunder eine weitere entscheidende Vorbereitung auf dem Weg, dass Jesu Jünger begreifen, wer Jesus ist. Spielt keine Rolle, was sie bisher gesehen haben. Sie wissen es immer noch nicht. Wer ist Jesus? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ich frage nicht danach, ob du die richtigen Vokabeln hast. Das könnte wahrscheinlich jeder von uns. Wer ist Jesus? Das ist die entscheidendste Frage, die dir je im Leben gestellt wird. Es wird keine wichtigere Frage geben. Und die Frage, wie du sie beantwortest, entscheidet alles im Blick auf deine Ewigkeit. Es wird keine wichtigere Frage geben. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Wer ist Jesus? Was bedeutet er dir? Was bedeutet er dir wirklich? Hör in dein Herz hinein. Wer ist Jesus? Markus versucht uns dafür zu gewinnen, dass wir verstehen, wie bedeutungsvoll das ist, diese Frage richtig zu beantworten. Denn wenn wir dort ankommen, zu verstehen, wer Jesus ist, wisst ihr, was das tun wird? Es wird dein Leben teilen. Die Erkenntnis, wer Jesus ist, wird so einschneidend sein, dass du dein Leben einteilen kannst in ein Leben davor, wo ich Jesus nicht so kannte, und ein Leben danach, so wie wir unsere Zeitrechnung einteilen. Und sagen, es gab eine Zeitrechnung davor und eine Zeitrechnung danach. So bedeutungsvoll ist Jesus, dass er die Geschichte dieser Welt in seinen Grundlagen verändert hat. Und so ist das die persönliche Geschichte von jedem Einzelnen. Wenn es das nicht ist, fehlt was Entscheidendes. Ist das schon angekommen bei uns? Dass Jesus so unser Leben geteilt hat. Jetzt aber hinein, wie können wir im Dienst an Menschen Jesus nachahmen? Wie kann das aussehen? Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Wie können wir Jesus im Dienst an Menschen nachahmen? Vor allen Dingen, wie können wir wirkungsvoll ihren Nöten dienen? Wie will Jesus, dass wir Menschen und ihren Nöten dienen? Wie will er das denn? Auch dort drei Punkte. Das erste, was ich entdecke, ist, ihr Lieben, so weit möglich die Scham aus der Berührung von wunden Punkten nehmen. Die Scham aus der Berührung von wunden Punkten im Leben anderer Menschen nehmen, wenn wir Menschen effektiv helfen wollen. Es heißt in dem Text, sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete. Das heißt, dieser Mensch war nicht von Geburt an taub. Es gab eine Zeit, da konnte er ein bisschen was hören. Und das macht seine Situation im Grunde noch schlimmer, weil er weiß, andere Menschen hören viel besser und er hat etwas verstanden vom Hören. Aber jetzt hört er nichts mehr. Er hat so viel hören können, dass er anfangen konnte, ein wenig zu reden. aber sehr undeutlich. Und Jesus versucht, diese Scham zu nehmen, so gut es geht. Wie? Indem er ihn wegnimmt von der Masse, ihn herausnimmt. Er nimmt ihn zur Seite. Er will mit ihm allein sein. Nur du und ich. Kein anderer schaut zu. Hört zu. Nur du und ich. Warum? Weil Jesus will, damit keine Missverständnisse in der Kommunikation geschehen, dass er wirklich versteht. Ich bin ganz bei dir und alles, was ich jetzt sage und tue, gilt dir. Ich will, dass du das verstehst. Und ich bin ganz bei dir. Dass Jesus sagt, jetzt bin ich nur für dich da. Ihr Lieben, das macht deutlich, dass dieser Taubstumme bei all den Wundern, die Jesus vollbracht hat, nicht einfach nur ein weiterer Fall für Jesus war. Wo er sagte, okay, den muss ich auch noch heilen auf dem Weg. Machen wir eine Blitzheilung und das war's. Nein, Jesus nimmt sich die Zeit. Jesus ist ganz für ihn da und zwar allein. Egal wie viele Menschen da sind, die in Not sind. Es spielt keine Rolle, da waren Dutzende, Hunderte andere, die auch krank waren. Aber jetzt war dieser eine dran, allein. Und das ist sehr einfühlsam, sehr aufmerksam von Jesus. Sehr. William Barclay sagt, taube Menschen sind immer ein wenig beschämt. In gewisser Hinsicht ist es beschämender, taub zu sein, als blind zu sein. Taube Menschen wissen, dass sie nicht hören können. Wenn jemand in der Menge sie ruft und versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, werden sie in ihrer Aufregung noch hilfloser. Jesus zeigt unglaublich viel Rücksicht für die Gefühle dieses Mannes, für den das Leben sehr schwer war. Ihr Lieben, wenn Taube in der Öffentlichkeit angesprochen werden, dann kann sehr schnell für sie eine unangenehme Situation entstehen. Vor allen Dingen, wenn dieser Mensch, der sie anspricht, nicht weiß, dass sie taub sind. Stellt euch nur die Situation vor, du begegnest einem Tauben auf der Straße und du weißt es nicht und der steht dir im Weg und du sagst, könntest du bitte zur Seite gehen? Und er kann nicht spontan, er merkt vielleicht, okay, du redest mit ihm, aber er kann nicht so spontan wie andere Menschen reagieren und schon hast du eine komische Atmosphäre, Situation und die bekommt er mit. Die versteht er. Versteht ihr? Das ist immer für Taube, die was mitkriegen, aber nicht so schnell reagieren können, schnell eine peinliche, beschämende Situation. Schnell. Und Menschen sagen, was ist das für ein komischer Typ? Komischer Kerl. Wie er reagiert. Die Krankheit, der Jesus hier begegnet, ist eben nicht nur körperlicher Natur. Hier gilt es, leibliche und seelische Nöte zu heilen. Und Jesus macht das deutlich, indem er den Mann zur Seite nimmt. Wer weder hörend noch sprechend in Kontakt zu anderen Menschen treten kann, ihr Lieben, der ist isoliert. Der ist isoliert im eigenen Ich. Und das, was Jesus versucht hier, ist, diesen Mann aus seiner Einsamkeit herauszuholen, aus seiner Isolation, aus seiner Gefangenschaft des eigenen Ichs, ihn zurückzuholen in die Gemeinschaft. Das ist unser Auftrag. Und wie kommen wir dahin? Wie lernen wir das? Indem wir von Jesus lernen. Auch lernen, wenn wir Menschen effektiv dienen wollen. Wie gehen wir mit den wunden Punkten der Menschen in ihrem Leben um, wo sie schnell Scham empfinden können? Wie gehen wir damit um? Aber ihr Lieben, die seelische Not von Menschen zu berühren, das heißt auch, sie dort zu berühren, wo es wehtun kann. Und jeder Arzt weiß, wenn du eine Wunde behandelst, wird die Wunde wehtun. Und das gilt nicht nur auf der körperlichen, das gilt auf der seelischen, das gilt auf der geistlichen Ebene. Sobald du in das Leben, in das Herz von Menschen greifst, ist immer die Gefahr, dass was wehtut, und sicherlich auch hier in irgendeiner Form, denn Jesus muss seine Wunde berühren, aber so, dass er mit ihm allein ist. Aber eins tun wir nicht, ihr Lieben. Wir reißen Menschen mit ihren Wunden nicht in die Öffentlichkeit. Oder stellen möglicherweise noch ein Fehlverhalten von ihnen, was wir denken, was da ist, bloß damit. Das tun wir nicht. Das war nicht Jesus. Das war nicht Jesus. Wir mögen das vielleicht tun, aber nicht er. Hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Jesus mit wunden Punkten umgeht, wie viel Einfühlsamkeit er hier zeigt. Wie viel Einfühlsamkeit er zeigt. Das Zweite, auf der Ebene unseres Gegenübers kommunizieren. Wollen wir effektiv dienen an Menschen, dann so weit wie möglich die Scham aus Wundenpunkten nehmen, wenn wir sie berühren. Soweit wir das können. Das Zweite, auf der Ebene unseres Gegenübers kommunizieren. Ist ein interessantes Wunder, denn Jesus redet hier sehr, sehr wenig. Das einzige Wort, was wir nachher hören werden, ist dann Hephata. Aber das ganz am Ende erst. Aber dennoch kommuniziert Jesus unglaublich viel. Aber alles zeichenhaft, alles symbolisch, alles nur Handlungen. Vielleicht ist es das Wunder mit den meisten zeichenhaften Handlungen. Es ist zumindest eins derjenigen. Es gibt noch andere Wunder, aber dieses auf jeden Fall. Jesus redet hier wenig, aber er macht eine Menge merkwürdiger Dinge. Jesus berührt seine Ohren. Und dann heißt es, mit seinem Speichel auch seine Zunge. Wahrscheinlich hat Jesus auf seine Hand gespuckt oder auf seine Fingerkuppen gespuckt und dann damit seine Zunge berührt. Warum macht Jesus sowas? Weil Jesus einen Weg gesucht hat, um mit diesem Mann zu kommunizieren. Reden hätte nichts gebracht. Aber wenn er seine Ohren berührt, und seine Zunge berührt, dann deutet Jesus an, ich habe etwas vor. Ich will etwas tun an deinen Ohren und an deiner Zunge. Ich will deine Ohren öffnen und deine Zunge lösen. Und dann heißt es, Jesus blickte auf zum Himmel und er seufzte. Und damit kommuniziert Jesus auch. Ich verstehe dein Leid. Warum seufzt denn Jesus noch, wenn er doch gleich diesen Mann gesund machen wird, wenn er weiß, wie die Geschichte ausgeht? Das steht nicht umsonst dort. Er wollte kommunizieren, ich weiß, was du leidest. Und das ist eins der ersten Dinge, die wir auch tun müssen, wenn wir Menschen effektiv helfen wollen. Dann müssen wir kommunizieren können, auch wenn ich nicht in deinem Leid stecke, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich verstehe dein Leid und ich leide mit. Und das hat Jesus bei diesem Mann auch. Er seufzt und er schaut hinauf zum Himmel. Das kann er alles deuten. Und Jesus sagt damit, du, ich leide mit dir, aber weißt du, ich hole meine Kraft von dort. Und ich gebe sie jetzt weiter an dich. Und nachdem Jesus das kommuniziert hat, dann erst sagt er, Hephata, so viel heißt wie werde geöffnet. Ein Befehl, den Jesus hier ausspricht an seine Ohren und an seine Zunge, funktioniert wieder. Funktioniert. Der Mann konnte hören und erstaunlicherweise sofort auch reden. Klar und deutlich. Zwei Wunder eigentlich in einem. Hephata, das war wohl das Erste, was dieser Mann seit langem wieder klar gehört hat. Bemerkenswert, wie Jesus hier kommuniziert. Wir müssen kommunizieren lernen, ihr Lieben, und zwar, dass Menschen ihren persönlichen Leid, dass wir sie verstehen, wenn wir helfen wollen, wenn wir effektiv helfen wollen. Was muss ich zuerst verstehen, damit echte Verbindung in der Kommunikation mit meinem Gegenüber wirklich geschehen kann? Das sollte eine Frage sein, die wir stellen. Wenn wir effektiv helfen, dann müssen wir erst uns fragen, was muss ich zuerst verstehen von dem anderen Menschen, von seinem Leid, damit Verbindung entstehen kann? Und das ist das, was Jesus uns hier vormacht in dieser Geschichte. Wie können wir Jesus im Dienst an anderen Menschen nachahmen? Soweit möglich die Scham aus der Berührung von wunden Punkten nehmen, so gut wir das können, ganz jetzt nicht, aber wenn, sehr behutsam, sehr beschützend, sehr vertraulich, sehr privat damit umgehen. Und zweitens auf der Ebene unseres Gegenübers kommunizieren. Und drittens, ihr Lieben, das ist auch wichtig, uns nicht im Dienst an äußeren Nöten verlieren. Wenn wir effektiv dienen wollen, uns nicht im Dienst an äußeren Nöten von Menschen verlieren. Was meine ich damit? Ich meine, macht Jesus das uns nicht gerade hier so richtig vor, dass wir den äußeren Nöten von Menschen dienen sollen, dass wir ihnen hinterhergehen sollen? Sollen wir nicht den Menschen in ihrer Not helfen? Ja, natürlich, aber Jesus sagt hier etwas Erstaunliches am Ende. Jesus fordert die Menschen nämlich auf, und er sagt, und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Er sagt ihnen, schweigt. Der erste Befehl, den der Mann bekommt, red nicht darüber. Die Menschen reden trotzdem drüber. Aber red nicht darüber. Warum? Warum gibt Jesus diesen Befehl? Warum? Weil Jesus nicht als purer Wunderheiler und Wundertäter erkannt werden will. Dass die Menschen ihn am Ende nur sehen als jemand, der gut ist, um Menschen zu heilen, Wunder zu tun. Denn Jesu Sorge war, je mehr Menschen von meinen Wunderheilungen hören, so mehr wollen sie am Ende auch nur das eine haben. Wunderheilungen. Aber sie wollen nicht mehr das, wofür ich eigentlich hier bin. Nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. Mein Evangelium. Und so, ihr Lieben, weist Jesus mit diesem Befehl darauf hin, dass es sehr wohl möglich ist, zwar Gutes zu tun und den Menschen in ihren Nöten zu helfen und zu dienen, aber gleichzeitig kann bei all dem Gutes tun das Wichtigste verdrängt werden. Und ihr Lieben, Jesus sagt hier klar, die Botschaft ist wichtiger. Die Botschaft ist wichtiger. Mein Evangelium ist wichtiger. Es gibt einen Weg, wie ich mein Evangelium an Menschen bringe. Aber mein Evangelium muss dahin, nicht einfach nur meine Hilfe, dass Menschen gesund werden am Ende. Jesus wollte nicht, dass seine Wunderkraft im Mittelpunkt steht und die Botschaft vom Evangelium verdrängt. Das wollte er nicht, das wollte er nie. Aber das war ein Problem geworden. Und ist es nicht auch ein Problem bei uns heute? Oft sind Menschen von ihren Nöten, von ihren Sorgen, von ihren Schmerzen so gefangen. Alles, was sie denken, was sie fühlen können, was sie haben wollen, beschäftigt sich nur mit dem einen: Wie kann ich Erleichterung erfahren? Wer gibt mir ein bisschen Geld? Wer hilft mir? Wer hilft mir in meiner persönlichen Situation? Wer kümmert sich um meine Bedürfnisse? Und Jesus sagt hier: Das ist zu wenig. Das ist alles gut, aber es ist zu wenig. Das ist nicht das, wo wir Menschen am Ende haben wollen. Es birgt sogar Gefahren. Darum, ihr Lieben, wenn wir lernen möchten, wie Jesus Menschen zu helfen, dann dürfen wir uns nicht in den persönlichen Nöten von anderen Menschen verlieren. Wir dürfen uns da drin nicht verlieren. Da ist eine Grenze. So wichtig es ist, Menschen mit ihren individuellen Nöten und Bedürfnissen zu helfen. Warum? Weil am Ende geht es nicht um die persönliche Hilfe, die wir Menschen geben. Darum geht es nicht. Das ist nur ein Mittel, ein Tool, ein Werkzeug. Aber wir müssen einem höheren Zweck dienen. Und wenn wir einen bleibenden Segen geben wollen, wie Jesus, für Menschen, dann dürfen wir uns nicht darin verlieren, möglichst viel für Menschen zu tun, auch wenn sie viele Wehwehchen. Weil Menschen werden immer Nöte haben, Menschen werden immer Schmerzen haben, Menschen, irgendwas wird immer wehtun und du wirst es nie schaffen, alles aus dem Leben auszuholen. Wird nie funktionieren. Wir müssen Menschen darauf verweisen, dass die Botschaft von Jesus wichtiger ist als die persönliche Hilfe, die wir ihnen geben. Als unser Versuch, ihr persönliches Leid in irgendeiner Form zu lindern. Die Botschaft ist wichtiger. Und ich denke auch, ihr Lieben, wenn am Ende bei den Menschen, denen wir dienen, es nicht möglich ist, die Botschaft weiterzugeben oder sie nicht hören wollen, dass dann auch ein Punkt ist, wo wir sagen können, okay, das reicht, ich schneide es ab, diesen Kontakt, und ich öffne mich neuen Menschen, ich gehe anderen Menschen hinterher, um ihnen zu helfen, zu dienen, mit der Absicht, ihnen die Botschaft von Jesus, das Evangelium präsentieren, ihnen sagen zu können, die Kraft, meine Kraft kommt von dort und ich gebe es an dich weiter. Ihr Lieben, manchmal achten wir auch auf uns hier nicht genug. Wir denken, wir müssen helfen, 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 helfen. Kennt ihr das Helfersyndrom? Und wir verpassen dabei selbst die Möglichkeit, im Wort zu sein, auf Jesus zu hören, im Gebet zu sein, mit Gott zu reden oder in der Gemeinde zu sein, wo man gemeinsam auf Jesus hört und ihn sucht. Das ist das, was Jesus hier kommuniziert. Jesus ordnet hier Prioritäten. Er ordnet sie hier mit diesem Befehl. Erzählt niemand, was ich tun kann und wie ich helfen kann, aber erzählt den Menschen, dass sie einen Retter brauchen und dass ich das bin. Das müssen sie hören. Das ist wichtiger als jede äußerliche Hilfe, wichtiger. Am Ende das Wichtigste. Wie können wir Menschen helfen? So helfen wie Jesus. Wie können wir von Jesus lernen, wie wir Menschen helfen können, sie zum Wichtigsten zu führen? Ich denke, diese Geschichte hilft uns hier. In wunderbarer Art, weil Jesus uns ein Vorbild gibt, ein Anschauungsbeispiel. So weit wie möglich die Scham aus der Berührung Wunderpunkte nehmen. Es nicht noch schlimmer machen für die Menschen. Aber wir müssen Wundepunkte berühren, wenn wir helfen wollen. Aber dann der richtigen Art und Weise, dass es heilen kann. Zweitens, auf der Ebene unseres Gegenübers kommunizieren. So klar machen, versteht er mich? Kann er mich überhaupt verstehen? Oder versuche ich nur mein Ding ihm weiterzugeben? Habe ich dafür gesorgt, dass eine Ebene da ist, wo der andere mich verstehen kann? Das Dritte, uns nicht im Dienst an äußeren Nöten verlieren. So gut das ist, am Ende ist es nicht das Wichtigste. Vielleicht können wir nicht die Wunder vollbringen, die Jesus vollbracht hat. Aber wir können in vielen Dingen Jesus dennoch nachahmen und effektiver werden im Dienst an Menschen. Und Jesus macht es uns vor. Die Frage ist, ob wir davon lernen wollen, ob wir daran wachsen wollen. Amen.